Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen bei World of Ghibli, der Podcast über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie in jeder Episode der Ghibli-Fanatiker und Fan Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
Der Otaku. Konnichiwa Minasan, Konnichiwa Shaggy Senpai.
Ja, den Rest des Podcasts wird er auf jeden Fall in Deutsch halten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber es war, glaube ich, eine Begrüßung. Habe ich recht?
Es war eine allgemeine Begrüßung und eine persönliche Begrüßung an dich.
Oh, das ist aber sehr schön, dass du mich auch persönlich hier in unserem Podcast begrüßt hast. Das freut mich sehr. Und natürlich hast du auch die Hörer begrüßt, habe ich recht?
Genau, Minasan heißt Hallo alle zusammen.
Ach, okay, wieder was gelernt. Siehst du, ich lerne sogar ein bisschen Japanisch in diesem Podcast. Auch ihr, liebe Hörer, könnt das tun, indem ihr uns zuhört, indem ihr alle 2 Wochen uns zuhört, wie Thomas sich in seinem wunderbaren Japanisch versucht. Das hat er heute wieder sehr, sehr gut
versucht. Versucht, vor allem versucht, ja.
Aber über welchen Film sprechen wir denn heute, lieber Thomas? Das ist doch auch wieder ein besonderer Film, den wir heute mitgebracht haben.
Genau, wir sprechen nicht über Prinzessin Kaguya, sondern wir sprechen über Wie der Wind sich hebt.
Ganz genau.
Warum sage ich das?
Das weiß ich nicht, warum du das sagst. Wahrscheinlich hast du gedacht, wir sprechen heute über Prinzessin Kaguya.
Nein, weil eigentlich Prinzessin Kaguya und Wie der Wind sich hebt gemeinsam im Kino erscheinen sollten, 2016, aber dann ist der großartige Isao Takahata nicht fertig geworden und deswegen ist wie der Wind sich hebt vorgezogen worden und oder beziehungsweise Kaguya erst 4 Monate später im Kino erschienen. Deswegen müssen wir heute über Wie der Wind sich hebt reden.
Müssen
wir
auch
nicht eine Doppelfolge machen. Wie der Wind sich hebt und Prinzessin Kaguya.
Ja, wir haben ja damals auch bei Totoro und den Glühwürmchen auch keine Doppelfolge gemacht. Und wir sprechen übrigens über das Jahr 2013, nicht 2016, wie du gerade gesagt hast.
Stimmt, 2013.
Aber das macht ja nichts. Thomas ist ja auch fern von Alter und Zeit, deswegen ist es auch alles ganz gut. Sieht so jung aus wie eh und je. Worum geht's denn in diesem wunderbaren Film, lieber Thomas?
Ja, der Film spielt während des Ersten Weltkriegs. Der junge Jiro Horikoshi liegt in seinem Bett und träumt vom Fliegen. Er möchte am liebsten ein furioser Pilot werden, allerdings weiß er, dass er das niemals erreichen wird. Dafür sind seine Augen nämlich zu schlecht und um den Traum vom Fliegen aber nicht komplett aufzugeben, will er seinem großen Vorbild Graf Gianni Caproni nacheifern und Flugzeugingenieur werden. Und nicht nur irgendeiner, sondern nach Möglichkeit der Beste überhaupt. Für Jiro sind Flugzeuge nämlich ein wunderschöner Traum, den er zu 100% ausleben möchte. 1923 geht er auf die Universität nach Tokio und lernt auf dem Weg dorthin im Zug das Mädchen Naoko Satomi kennen. Während des großen Kanto-Erdbebens hilft er ihr und ihrer verletzten Begleiterin nach Hause zu kommen, woraufhin sie sich aber erstmal wieder aus den Augen verlieren. Nach dem Studium, mitten in der Weltwirtschaftskrise, beginnt Jiro gemeinsam mit seinem Freund Kiro Honjo für Mitsubishi zu arbeiten. Um die bestmöglichen Flugzeuge für die japanische Marine zu konstruieren, werden beide nach Dessau in Deutschland geschickt, um sich mit den Flugzeugen der Junkerwerke auseinanderzusetzen. Zurück in Japan begegnet Jiro erneut Naoko in einem Berghotel und sie verlieben sich ineinander. Obwohl Naoko inzwischen unter Tuberkulose leidet, beschließen die beiden zu heiraten und die wenige ihnen noch verbleibende Zeit gemeinsam zu nutzen, was nicht einfach wird, da Jiro durch seine Arbeit extrem eingespannt ist. Er entwickelt gerade für Mitsubishi die A5M, das Vorgängermodell zur A6M, das später als Trägerflugzeug Zero bekannt werden soll, mit dem Japan im Pazifikkrieg kämpfte und den Angriff gegen Pearl Harbor flog, womit Japan letztendlich seine verheerende Niederlage im Zweiten Weltkrieg einleitete. In einer letzten Traumsequenz, die nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs spielt, trifft Giro auf Graf Caproni, der ihm sagt, dass seine A6M eine schöne und gute Arbeit ist, woraufhin Giro antwortet, dass nicht eine Maschine zurückgekommen sei. Auch begegnet er seiner verstorbenen Frau Naoko erneut, die ihn dazu auffordert, zu leben, womit ein großartiger, fantastischer Film zu Ende geht, mit dem Miyazaki erneut Maßstäbe gesetzt hat, meiner Ansicht nach.
Tja, nicht nur deiner Ansicht nach. Ich glaube, das denken auch viele über diesen Film und das auch zu Recht. Der Film ist 2013 erschienen. Wir haben es schon mehrfach jetzt gesagt.
Regie ist nicht 2016.
Regie Hayao Miyazaki. Das haben wir auch gesagt. Drehbuch Hayao Miyazaki. Nicht Hayo, hatte ich ja schon mal gesagt. Da hast du dich drüber lustig gemacht.
Hayo.
Produktion Toshio Suzuki. Musik auch hier wieder von Chohei Saishi. Und wie nennst du dieses Team? Das?
Dream Team.
Ganz genau, ist hier wieder vereint. Basiert übrigens auch auf einem Manga selber von auch Miyazaki geschrieben damals. Auch quasi hat er ja sein eigenes Manga verfilmt. Und ist das Miyazakis letzter Film? Er hat's gesagt.
Er hat's gesagt, aber nein, es wird nicht der letzte Film sein. Wir warten gespannt auf den tatsächlich letzten Film, der erst in 2 Jahren wahrscheinlich erscheinen wird.
Der tatsächlich letzte Film. Mal schauen wir mal, ob es wirklich der tatsächlich letzte Film sein wird. 2013.
Man kann ja immer nur von vorerst dem letzten Film.
Vorerst letzter Film. 2013, japanische Kinos erschienen. Sehr erfolgreich, auch dort in Deutschland. Ist ja auch ins Kino gekommen im Jahr 2014. Und es ist tatsächlich für mich der erste Film vom Studio Ghibli, den ich auch selber im Kino gesehen habe. Den habe ich damals im Kino gesehen und war damals schon sehr begeistert. Das ist ein kleiner Fun Fact zwischendrin. Auch 2014 in Österreich und der Schweiz und in Amerika. Hier wieder von Disney als Verleiher. Diesmal von Disney direkt, Walt Disney. Und aber auch von Touchstone Pictures. Die haben den in Amerika präsentiert und da auch im Jahr 2014 in die Kinos gekommen. Und natürlich auch, wie alle anderen, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, Ghibli-Filme oder fast alle anderen, da machen ja auch die Glühwürmchen eine besondere Ausnahme, alle bei Netflix auch zu sehen. Mittlerweile Netflix hat die Ghibli-Rechte. Das haben wir, glaube ich, viel zu wenig auch bisher berichtet, ja?
Genau, ja. aber wir haben nicht alle Filme sind bei
ja, Netflix fast alle, sehen. Genau. Fast alle.
Einer fehlt.
Ja, da schauen wir mal, wann der noch kommen wird, wobei da die Rechte natürlich anders gelagert sind. Und jetzt rede ich natürlich über die Synchronsprecher, aber ich würde heute mal eine große Ausnahme machen. Ich fange nämlich mit einem Synchronsprecher an und zwar mit dem mit dem japanischen Synchronsprecher von Chiro, denn das ist jemand ganz Besonderes. Weißt du, von wem ich spreche?
Klar, wir reden von Hideki Anno, der tatsächlich selber ja ein sehr großer, bekannter Regisseur in Japan ist und dem wir diese fantastischen Anime-Filme wie Neon Genesis Evangelion oder Nadia The Secret of Blue Water zu verdanken haben, der aber auch schon von Anfang an quasi dabei war und mit Miyazaki zusammen an Nausicaa gearbeitet hat.
Und der übrigens auch nicht nur im Anime-Bereich, sondern auch mit Shin Godzilla 2016 einen der besten Godzilla-Filme ever auch auf die große Leinwand gebracht hat, ein Realfilm, den ich übrigens auch sehr feier. Ganz, ganz toller Godzilla-Film. Für die, die solche Monster mögen, dem sollte dieser Film auf jeden Fall empfohlen werden, die noch nicht gesehen haben. Shin Godzilla, wirklich ein sehr, sehr guter Godzilla-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht noch zu erwähnen, dass er ja eigentlich kein Synchronsprecher ist. Also er wurde hier ausgewählt, einfach weil er so eine natürliche Stimme hat, die auch zu Chihiro passen sollte. Wie fandst du die japanische Variante?
Sie hat mir tatsächlich sehr gut gefallen und er hat wirklich eine sehr außergewöhnliche Stimme. Eine sehr untypische Synchronisationsstimme, Synchronstimme, aber man kann nicht sagen gewöhnungsbedürftig, weil man hat sich irgendwie sehr schnell an die Stimme gewöhnt, aber tatsächlich im Vergleich zu anderen Sprechern auch im Film war jedes Mal, wenn Jiro was gesagt hat, habe ich es als was Besonderes empfunden. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass er jetzt ein großartiger Synchronsprecher ist, und er behauptet ja auch von sich selbst, dass er das nie wieder machen wird, weil er sich selber nicht hören mag, und er möchte auch niemals, dass seine Frau diesen Film sieht, weil es ihm peinlich ist. Und er sagt auch, er ist kein Schauspieler. Als Synchronsprecher solltest du ja irgendwie auch Schauspieler sein, damit du in verschiedene Rollen schlüpfen kannst. Und er meint, er hat nur ausschließlich eigentlich sich selbst gespielt. Er hat auf seine eigenen persönlichen Erfahrungen zurückgegriffen und hat versucht, die mit Jiro zu verbinden.
Ich finde auch, dass er das großartig gemacht hat. Aber natürlich sehr untypisch, muss man sagen. Man hört es auch, aber wie du es gesagt hast, man gewöhnt sich sehr schnell daran und man mag es dann auch. Also ich mochte es auch, diesmal im ganz Besonderen auch hier die japanischen Originalton zu hören. Das hat auf jeden Fall sehr gut. Wobei man sagen muss, dass auch die Synchronisation hier sehr gut gelungen ist, wie ich finde. Die deutsche, wieder anders als die amerikanische, bei den Amerikanern hat man wieder auf bekannte Schauspieler gesetzt, bei den Deutschen hat man auf mehr oder minder bekannte Synchronsprecher gesetzt, die aber wirklich ihr Handwerk verstehen. Jiro wird gesprochen von Tim Knauer zum Beispiel, und Tim Knauer ist gerade jemand, der im Hörspielbereich sehr aktiv ist. Also da bei TKKG hat er Rollen gesprochen, auch bei 3 Fragezeichen hat er schon Rollen gesprochen. Die großen Edgar Wallace, Lady Bedford, Krimi und Horror-Hörspiele, da ist er immer dabei. Aber auch als Schauspieler, auch bei unter anderem GZSZ eine Zeit mit dabei gewesen. In der Lindenstraße ein paar Rollen gespielt, also da auch als Schauspieler auch aktiv. Naoko wird gesprochen von Kaya Möller, und auch Kaya Möller könnte man kennen, die ist auch im Hörspielbereich sehr aktiv in einigen Hörspielsachen, aber auch als Schauspielerin, aber vor allem als Synchronsprecherin von Rooney Mara, aber auch von Daisy Ridley in den Star Wars Filmen, da kennt man sie sicherlich her, wenn man die neueren Star Wars Filme. Ein paar andere Sprecher, Frank Otto Schenk, Hattori, den er hier spricht, ist auch ein wirklich ganz, ganz toller, einer meiner Lieblingssynchronsprecher. Das ist die Stimme von Eugene Levy, aus dem Vater aus American Pie, aber vor allem spricht der Frasier in der Serie Frasier, also Kelsey Grammer, und ich bin ja ein riesengroßer Frasier-Fan, eine meiner absoluten Lieblingsserien of all time, und da habe ich ja früher immer nur die deutsche Synchronarbeit mir angeschaut oder angehört in dem Fall, bevor ich dann später die Möglichkeit hatte, mir die englischen auch anzuschauen. Ich bin quasi auch mit diesem Frank Otto Schenk aufgewachsen als Synchronsprecher. Also der auch ein ganz, ganz wirklich toller Synchronsprecher. Aber auch in kleineren Rollen, Caproni, den du erwähnt hast, der italienische Flugzeug-Guru, der wird gesprochen von Markus Off, und Markus Off ist auch ein relativ bekannter deutscher Synchronsprecher, der gerade im Disney-Bereich sehr viel auch synchronisiert hat, aber vor allem ist der bekannt dadurch, dass er einen großen Rechtsstreit hatte damals. Der war einer der Synchronsprecher, die sich damals aufgelehnt haben und gesagt haben, wir verdienen viel zu wenig. Der war die deutsche Stimme von Johnny Depp in den Pirates of the Caribbean Teilen 1-3 und wollte einfach mehr Geld haben, weil er ist damit wirklich wenig Geld abgespeist worden und hat tatsächlich vor Gericht damals, und das hat die Synchronarbeit so ein bisschen verändert, Recht bekommen und hat mehr Geld nachträglich bekommen. Weiter synchronisieren durfte er nicht mehr bei Pirates of the Caribbean, da hat er sich dann doch mit den Produzenten angelegt dadurch, aber er hat auf jeden Fall das Geld bekommen, was er sich dann auch verdient hatte. Und noch andere Synchronsprecher, die wir dabei haben, auch die ich total mag, Lutz Schnell beispielsweise, der ist auch jemand, das ist ein Veteran im Synchrobereich, der hat ganz früher in den Tim und Struppi Hörspielen und den Verfilmungen Tim synchronisiert, und mittlerweile in den neuen Varianten von Tim und Struppi spricht er den Haddock. Da zum Beispiel ganz toll. Aber ich bin auch mit dem aufgewachsen. Der war Michelangelo von den Turtles. Der hat Torti Schlumpf gesprochen, bei den Schlümpfen zum Beispiel. Also auch, da bin ich aufgewachsen. Und natürlich Hank Schrader in Breaking Bad. Also auch eine sehr bekannte Stimme. Breaking Bad hast du gesehen?
Ja.
Mhm. Ja, immerhin.
Endlich mal was ich auch gesehen
habe. Ja, da bin ich auch mal überrascht. Satobi vielleicht auch noch, bis in die kleinen Rollen, wie gesagt, Uwe Büschken, auch ein ganz toller Synchronsprecher, der vor allem, den kennt man als deutsche Stimme von Hugh Grant, Colin Firth, Matthew Broderick, Will Ferrell, Woody Harrelson, Luke Wilson und so weiter und so fort, aber auch in vielen Anime-Serien. Dragon Ball ist er dabei, also in allen Dragon Ball-Varianten, und vor allem ist er auch die deutsche Synchronstimme von Pinky und der Brain. auch da, das ist auch etwas, was ich zum Beispiel sehr, sehr mag und sehr, sehr liebe. Und ich kenne ihn auch als Schauspieler, denn ich war ganz früher ein großer Didi Hallervorden-Fan. Gerade in diesen Didi-Filmen, da hat er immer eine Nebenrolle mitgespielt. Daher kannte ich ihn ein bisschen. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Wir werden natürlich auch die amerikanischen Synchronsprecher erwähnen müssen, weil auch da hat man wirklich eine hohe Garde aufgefahren an Stars. Giro wird gesprochen von Joseph Gordon-Levitt, einer für mich der besten Schauspieler, die es aktuell gibt und jemand, der bei der Rollenauswahl wirklich sehr, sehr gutes Händchen bewiesen hat. Ich mag den sehr. Ursprünglich tatsächlich aus der Serie Die wilden 70er, ganz früher. Aber mittlerweile gehört er ja fast zur A-Garde der Schauspieler, gerade was seine Rollenauswahl angeht. Emily Blunt ist dabei, John Krasinski, den ich auch absolut feiere, auch einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, gerade als Office-Fan, auch eine fantastische Serie, da spielt er eine wirklich tolle Rolle, den mag ich gerne, aber bis in die anderen Rollen, Martin Short ist dabei, William H. Macy, Jennifer Quay, Stanley Tucci, Elijah Wood in einer ganz kleinen Rolle zum Beispiel auch und vor allem der Deutsche mit der großen Nase, ja, der später der Tourist, ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen, wird im Amerikanischen synchronisiert von Werner Herzog. Wer sollte es anders sein? Werner Herzog darf ihn synchronisieren. Übrigens, was ich gerne, wo wir bei der Synchronisation sind, gerne ansprechen möchte, sind, das ist mir besonders aufgefallen, die deutschen Stimmen, die man hört, während man in Deutschland irgendwie spielt, das sind ja, glaube ich, wirklich Deutsche gewesen, die das synchronisiert haben oder zumindest Japaner, die wirklich sehr, sehr gutes Deutsch gesprochen haben. Und ist es so nicht gewohnt, dass man Deutsche so klar und akzentfrei hört, oder? Normalerweise in solchen Filmen.
Ja, da sind tatsächlich in Japan lebende Deutsche engagiert worden, um diese Rollen zu übernehmen.
Da hat man aber wirklich nicht, das sind jetzt keine Synchronsprecher, das merkt man auch, aber das sind wirklich, da ging es glaube ich eher darum, dass man die deutsche Sprache wirklich sehr klar und sehr deutlich hört und das finde ich eigentlich super. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. So viel zur Synchronisation, lieber Thomas.
Ja, witzig ist allerdings, hast du es jetzt im Original gesehen oder auf Deutsch oder Englisch?
Also ich habe es jetzt auf Japanisch. Das letzte Mal war auf Japanisch, dann mit deutschen Untertiteln. Aber damals habe ich es natürlich auf Deutsch gesehen. Und ich habe jetzt auch mal kurz ins Englische geschaltet, einfach um John Krasinski zu hören, weil ich den ja wirklich, wirklich mag. Und Werner Herzog, kurz, den musste man auch ein bisschen mal anhören. Der macht das auch wirklich gut.
Weil was sehr witzig ist, es ist mir nur einmal im Film aufgefallen, als Giro nach Dessau kommt, zu den Junkerwerken und spricht dann quasi mit dem ersten Deutschen, fängt Giro an, auf Deutsch zu reden und dann, während er noch Deutsch spricht, wird im Endeffekt seine Stimme, spricht er nochmal quasi auf Japanisch, wird das Ganze gedubbt, also er ist auf einmal zweimal zu hören. Mhm. Ne? Und dann nachher in weiteren Passagen fängt er Deutsch an und spricht dann in Japanisch weiter. Aber witzig ist halt, dass er wirklich wie so, wie bei einer Fernsehshow, wo jemand irgendwie in einer fremden Sprache spricht, irgendwie dann er quasi im simultan übersetzt wird. Mhm. Er sich selber quasi simultan übersetzt, während er irgendwie Deutsch redet.
Lass uns mal anfangen mit den Kritiken, die dieser Film ja auch vielleicht zu Recht teilweise hat, weil hier ist ja quasi das wahre Leben des japanischen Flugzeugkonstrukteurs Jiro Horikoshi und das ist ja auch jemand, der wirklich, ja, wie du es auch schon gesagt hast, eine Waffe, das muss man sagen, entwickelt hat, die im Krieg auch eingesetzt wurde. Also das ist es eine Verherrlichung eines Kriegshelden, das wir werfen ja viele Leute dem Pazifisten Hayao Miyazaki vor.
Ja, das ist eine berechtigte Frage, zumal Wie der Wind sich hebt in meinen Augen auch kein klassischer Antikriegsfilm ist, sondern ich würde sagen, das ist tatsächlich ein sehr zweischneidiges Schwert, weil eigentlich geht es Miyazaki um den Künstler Jiro. Hm. Eigentlich geht es, glaube ich, Miyazaki um sich selbst in dem Film. Mhm. Also er sehr viele Facetten von dem Jiro, würde ich sagen, da erkenne ich den Hayao Miyazaki irgendwie auch tatsächlich wieder in seinem Arbeitseifer, die Art, wie er arbeitet, dass ihm eigentlich das, woran er arbeitet, eigentlich wichtiger ist als das, wofür das letztendlich verwendet wird. Mhm. Und darum geht's, glaube ich, auch. Also wie gesagt, der Giro träumt eigentlich die ganze Zeit. Ja, er sagt ja irgendwie, Flugzeuge sind ein großer Traum. Auch der Caproni sagt das, der ja Flugzeuge entwickelt und der sich auch im Film darüber beschwert, dass sie eigentlich jetzt irgendwie von der Regierung als Bomber eingesetzt werden sollen und wie auch immer. Aber sie sagen, den Ganzen geht ein schöner Traum voraus, aber sie sind nicht unbedingt verantwortlich dafür, was dann letztendlich aus diesen Träumen gemacht wird. Mhm. Und das klingt natürlich irgendwie jetzt sehr konstruiert, aber das ist auch das, womit Miyazaki sich eigentlich gerechtfertigt hat für den Film. Was natürlich, je nachdem, aus welcher Sicht der Dinge man die ganze Sache betrachten möchte, natürlich ja sehr leicht irgendwie zu widerlegen ist von der These her. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das so, wie du das gesagt hast. Ich meine, es gibt ja auch einige Darstellungen, wo der Krieg jetzt nicht positiv gezeigt wird. Das ist es ja auch so. Also es ist kein Antikriegsfilm, aber der Krieg wird jetzt hier nicht verherrlicht. Also im Gegenteil. Was ich auch wirklich eher dann kritisieren würde, ist es halt, dass der Hauptcharakter hier einfach, dass es überhaupt nicht Thema ist, dass er hier wirklich eine Waffe entwickelt. In dem Sinne, in seinem Kopf zumindest. Im Film sicherlich ein bisschen. Aber trotz allem könnte man das, bin ich mir nicht sicher. Das ist, glaube ich, wir werden es nachher in der Punktewertung auch sehen, dass das zumindest bei mir auch ein bisschen Unverständnis ausgelöst hat und ich deswegen dem Film nicht so viele Punkte gebe insgesamt, wie er es vielleicht verdient hätte.
Das Na gut, ich meine, man muss ja auch sehen, die Zeit des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise also da, wo dann die A6M, die Zero, wirklich zum Einsatz gekommen ist, diese Zeit wird ja eigentlich im Film komplett ausgeklammert.
Ja.
Der Film endet eigentlich noch bevor die A6M tatsächlich konstruiert worden ist, sondern sie endet im Endeffekt mit dem gelungenen Debütflug, sagt man das so, von dem Vorgänger, von der A5M. Es war zwar schon klar, dass die letztendlich das Militär daran Interesse hat und dass die fürs Militär entwickelt worden ist, aber Giro ging es letztendlich darum, Rekorde zu brechen und das beste Flugzeug irgendwie zu bauen, was es zu der Zeit gegeben hat. Und der Film geht im Endeffekt dann erst wieder weiter nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, wo Giro dann auch sieht, was die Zero ausgelöst hat, woran sie mit Schuld getragen hat. Und sagt dann ja im Endeffekt auch, von dem schönen Traum ist nichts übrig geblieben, keine dieser Maschinen ist zurückgekehrt. Also er ist sich letztendlich im Nachhinein schon bewusst, vorher hat das, denke ich, ausgeblendet, sondern wollte nur einfach ein tolles Flugzeug bauen. Mhm. Und dann hat er letztendlich gesehen, was draus geworden ist. Und ich denke auch, dass er ein Stück weit überlegt hat, ja, wie bin ich jetzt verantwortlich? Und ich meine, da müssen wir ja vielleicht nachher nochmal in der Schlusssequenz nochmal ein bisschen genauer irgendwie drauf eingehen, oder wir sprechen es jetzt schon im Endeffekt an. Ich denke, er hat mit dem Leben gehadert und hat überlegt, irgendwie soll ich das mein Leben jetzt beenden oder wie auch immer. Und eigentlich hat der Schluss, die Schlusssequenz, wo Giro seiner verstorbenen Frau Naoko wieder begegnet, im Original-Drehbuch, ganz zu Anfang, hat sie gesagt zu ihm, komm. Er ist ihr begegnet und sie hat ihn quasi aufgefordert, zu ihr ins Jenseits zu kommen. Das ist dann aber kurzfristig dann nochmal, kurz vor Beendigung des Films, geändert worden. Und es hieß dann, lebe. So, dass er im Endeffekt, indirekt damit gesagt worden ist, dass er letztendlich für die Verwendung seines Flugzeugs, was eigentlich nicht verantwortlich ist, sondern dass er dass er auch mit dieser, auch wenn er ein Stück weit irgendwie mit Schuld trägt, er mit dieser Schuld quasi auch leben soll, weiterleben soll, anstatt sich der Konsequenzen zu entziehen.
Eine Sache, das sind ja auch Interpretationen.
Genau.
Ich sehe das ganz genauso wie du auch. Ich glaube auch, dass man es einfach in dem nicht direkt angesprochen hat, sondern man das einfach dann auch, merkt, dass man das, wenn man Miyazaki kennt und seine Werke kennt, dann weiß man, dass er, ja, er ist ja, wie gesagt, wie wir es gesagt haben, Pazifist. Und was ihm halt auch wichtig ist, vielleicht sollten wir das nochmal ganz genau ansprechen, das haben wir in diesem Podcast nicht gemacht, in so vielen anderen aber schon, ist ja wirklich, dass er selber auch diese Liebe zu dem Flugzeug, zur Luft hat. Das solltest du erwähnen, das doch nochmal ganz genau, warum das so ist. Um da nochmal zu erklären, dass es hier wirklich um das Fluggerät und nicht um den Krieg geht.
Na gut, da muss man jetzt quasi wieder auf die Vergangenheit, ja, und auf die Kindheit von Miyazaki eingehen. Er ist ja quasi der Sohn eines Flugzeugproduzenten, also jemand, der Teile für Flugzeuge produziert und verkauft hat. Insofern ist Miyazaki von Anfang an mit dem Medium, also mit Flugzeugen in Berührung gekommen, und von klein auf war eine große Faszination für Flugzeuge da. Nicht dafür, was mit Flugzeugen gemacht wird, wofür sie verwendet werden, sondern einfach der Traum vom Fliegen und die Maschine, die diesen Traum ermöglicht. Das ist eigentlich das, was Miyazaki schon immer fasziniert hat und was sich ja quasi durch alle seine Filme irgendwie durchzieht, weil es gibt eigentlich kaum einen Film, wo nicht irgendwelche wirklich fantastischen Fluggeräte zu sehen ist, die man im weitesten Sinne nur noch als Flugzeug bezeichnen kann, sondern das sind halt, was Miyazaki von Anfang an immer produziert hat, in seinen Filmen dargestellt hat, waren fliegende Träume. Hm. Und das hat er jetzt auch versucht, quasi in den Giro hinein zu interpretieren. Dieser Giro hat versucht, einen fliegenden Traum zu konstruieren, seinen fliegenden Traum zu konstruieren.
Ganz genau. Hast du schön gesagt. Aber lass mich trotzdem, das Kapitel haben wir jetzt abgeschlossen, noch eine andere Kritik aufwerfen, die man auch immer wieder hört, gerade so aus dem Medizinbereich. Denn, gut, wir sind hier in einer anderen Zeit, aber in dem Film wird schon extrem viel geraucht, aber auch geraucht, während eine kranke Frau mit Tuberkulose ganz in der Nähe ist. Wie stehst du zu diesen Kritiken?
Das muss man, glaube ich, auch im Kontext der Zeit, ja, sehen. Nach heutigen Maßstäben und heutigen Erkenntnissen ist das natürlich irgendwie hoch verwerflich. Aber erstmal ist Miyazaki selber extremer Kettenraucher, soviel ich weiß, irgendwie bis heute, also jedenfalls zu als Wie der Wind sich hebt erschienen ist, da ist er es noch gewesen. Ob er es jetzt immer noch ist, keine Ahnung. Aber in den Zeiten, was weiß ich, in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, da hat sich, glaube ich, keiner wirklich darüber Gedanken gemacht, ob was es auslöst, irgendwie Zigarettenkette zu rauchen. Hm. Und ich meine, er hat ja quasi, als er neben seiner tuberkulosen kranken Frau gelegen hat, also der Giro, hat er ja gesagt, so, ich muss jetzt mal deine Hand loslassen, weil ich muss mal rausgehen, mal eine rauchen. Und sie hat ja dann gesagt, nein, lass meine Hand auf keinen Fall los, bleib hier und rauch einfach. Das ist natürlich schon irgendwie schräg. Da hast du irgendwie jemand, der unter einer tödlichen Lungenkrankheit irgendwie leidet, wo im Endeffekt jede Sekunde, jede Stunde zählt, die sie irgendwie eventuell noch miteinander verbringen können. Und er raucht dann quasi in ihrem Beisein. Aber letztendlich zeigt das ja auch, dass jede Sekunde für die beiden wichtig gewesen ist. Hm. Und die Zeit, wo er vor die Tür gegangen wäre, um eine zu rauchen, hätten sie auch zusammen verbringen können, was sie dann letztendlich auch getan haben. Er hätte natürlich auch sagen können, okay, ich rauche jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist etwas, was sich jemand zu der Zeit nicht gefragt hat.
Zu der Zeit auf jeden Fall, aber wir können auch noch immer in die frühere Vergangenheit zurückgehen. Ich meine, vor wenigen Jahren, es ist ja noch gar nicht so lange her, war es ja auch ganz normal, noch im Restaurant zu rauchen, im Kino zu rauchen und wo auch immer. Also man hat ja damals, das war noch zu unseren Lebzeiten, als wir schon erwachsene Menschen waren, lieber Thomas, auch da hatte man überall im Grunde geraucht und da hat man sich...
Und das, muss ich auch sagen, fand ich auch gut. Also nachdem irgendwie man in Diskotheken zum Beispiel nicht mehr rauchen durfte, und auf einmal hat das da so dermaßen gemenschelt, also das hat irgendwie so nach Menschen gerochen auf einmal, nach verschwitzten, ekelhaften, stinkenden Menschen. Da habe ich mir gewünscht, irgendwie, ach, würden doch alle wieder weiter rauchen, wenigstens in Diskotheken.
Ich würde sagen, lieber nach stinkenden Menschen rauchen, oder nee, nach stinkenden Menschen riechen, als nach Rauch. So, das sind wir, glaube ich, auch nochmal anders. Lass uns nochmal über was anderes sprechen. Neben diesen wirklich fantastischen Zeichnungen, die Bilder sind einfach atemberaubend, das können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen.
Unglaublich,
ja. Und der wunderbaren, tollen Musik, die auch hier wieder Joe Hisaishi abliefert, das ist großartig. Würde ich gerne über so ein paar, ja, über was Besonderes, was diesen Film auch nochmal besonders macht, über die Toneffekte sprechen, über die Toneffekte, die ja tatsächlich alle von Menschen stammen, lieber Thomas.
Ja, da war ich am Anfang wirklich sehr irritiert, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das sind doch keine Originalflugzeuggeräusche, was ist das? Und dann fiel es mir auf, so, und dann dachte ich, habe ich gemerkt, irgendwie, ach ja, die machen das alles mit, das sind quasi so Beatboxing-mäßig, alles mit der Stimme. Und das haben die ganz, ganz fantastisch, ganz, ganz großartig umgesetzt. Also das ist wirklich einzigartig. Das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen, danach nirgendwo mehr gesehen und gehört. Und das haben sie wirklich, also diese Toneffekte auf die Art und Weise umzusetzen, einerseits sehr amüsant, aber extrem gut gelungen.
Ja, total. Sagen. Aber auch was extrem Besonderes. Also wie man auf die Idee gekommen ist, ich war am Anfang auch irritiert und habe dann, als ich im Kino war, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Jetzt irgendwann, als ich den Film mal wieder gesehen habe vor ein paar Jahren, habe ich gestoppt und habe das erstmal gegoogelt, warum das auch so ist. Wow, was ist das für Geräusche? Was soll das? Also das war schon sehr überraschend, aber ja, es macht immer was Besonderes.
Ja, und es hat auch was Psychedelisches bekommen. Also das, und auch zum Beispiel das große Kanto-Erdbeben ist ja ganz genauso auf die Art und Weise vertont worden. Mit diesen Geräuschen klingt das alles irgendwie noch viel stranger, viel erschreckender, als wenn das vielleicht Originalgeräusche gewesen wären von abreißenden Stromleitungen und von zusammenbrechenden Häusern und so wie die das mit dem Mund gemacht haben, sind diese Szenen noch viel, viel besser, viel stärker unterstrichen worden.
Lass uns über Easter Eggs reden, beziehungsweise da gibt's gar nicht so viel zu reden. Easter Eggs habe ich jetzt keine gesehen, du?
Nee, überhaupt nicht.
Kein Totoro, der auftaucht, kein Ghibli-Schild.
Ja, ist vielleicht irgendwie, weil es der erste Film von Miyazaki ist, der wirklich sich zu 100% eigentlich an ein erwachsenes Publikum richtet. Und eigentlich wollte er, glaube ich, irgendwie eher die Fortsetzung von Ponyo machen, habe ich irgendwo gelesen. Und dann hat der Produzent Suzuki gesagt, nee, mach mal lieber was anderes, mach mal irgendwie diese Manga-Vorlage, die du da gemacht hast, mach da mal irgendwie einen Film draus. Und da hat Miyazaki gesagt, ja, aber das ist ja nicht für Kinder. Mhm. Und dann ist, glaube ich, erwidert worden, ja, aber auch Kinder werden erwachsen und die werden sich den Film dann irgendwann nochmal mit anderen Augen anschauen. Und das war ein gutes, überzeugendes Argument, warum Miyazaki dann gesagt hat, okay, dann mache ich das jetzt.
Ja. Und keine Easter Eggs, kein Pizza keine Planet Easter Truck. Ach nee, halt, stopp, Pizza Planet Truck war ein anderer Podcast. Ha. Aber es gab ein paar Fehler, die angesprochen werden im Film. Sei es jetzt die fehlende Brille, die plötzlich weg ist, als Giro da im Bett liegt. Das ist die eine Sache. Und dass mal die Klamotten nass sind im Regen und mal nicht. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich gefunden habe.
Ja. Also ich habe die auch gelesen, habe mir aufgrund dessen diese Szenen nochmal bewusst angeschaut. Die schnell trocknenden Klamotten, ja, wer weiß, wie stark die Sonne gewesen ist, wie schnell da die Klamotten tatsächlich trocknen oder wie auch immer. Also das ist mir irgendwie auch jetzt nicht als störend aufgefallen. Und die zweite Sache, dass als Shiro sich zu Naoko ins Bett legt, oder eigentlich neben das Bett legt und sie ihm die Brille abzieht und ans Kopfende legt und dann in der nächsten Sequenz ist die Brille verschwunden. Da muss ich sagen, sind ja noch andere Sachen. Also da ist zum Beispiel, Giro legt sich auf die Tatami-Matte, während Naoko auf ihrem Futon liegt und dann in der nächsten Sequenz hat sie als schwer lungenkranke, dem Tod ins Auge schauende Frau sogar Jiro ins Bett gehievt. Auf einmal liegt er mit ihr zusammen auf dem Futon. Wer weiß, was da alles in der Zwischenzeit passiert ist. Ja. Da kann auch irgendwie die Brille nochmal woanders hingelegt worden sein.
Ganz genau.
Also das sehe ich jetzt auch nicht als wirklichen Fehler.
Das sind aber so Sachen, die man trotzdem hier in unserem Podcast der Vollständigkeit halber ansprechen muss. Gibt es noch irgendwas, was du gesondert außerhalb unseres Rock-Ranking ansprechen willst oder bauen wir die restlichen interessanten Informationen und Meinungen in das Rock-Ranking ein?
Also zwei Szenen sind für mich irgendwie noch ganz, ganz, ganz wichtig gewesen im Film. Einmal die Darstellung des Kanto-Erdbebens. Da hat Miyazaki letztendlich schon vorgegriffen und hat eigentlich auf eine abstrakte Art und Weise dargestellt, welche Auswirkungen eigentlich die Hiroshima-Bombe gehabt hat. Im Endeffekt die Druckwelle, mit der irgendwie im Endeffekt das Erdbeben dargestellt worden ist, war im Endeffekt eher die Druckwelle einer Atombombe und dann, wie die Häuser zerrissen, zerplatzt sind, ist eigentlich auch eher fast das, wie es bei der Bombe gewesen ist und dann der anschließende Feuersturm und all das und dann auch, wie man nachher letztlich das völlig zerstörte Tokio gesehen hat, hat im Endeffekt ausgesehen wie Hiroshima und Nagasaki nach der Atombombe. Also das fand ich. Und letztendlich hat das Erdbeben ja auch nur so lang gedauert, wie auch die eigentliche Explosion, der erste Moment der Atombombe gedauert hat. Also das hat er extrem gut dargestellt, fand ich. Und wie gesagt, ich habe mich eher an den Abwurf einer Atombombe erinnert gefühlt als an das Erdbeben.
Eine tolle, bildgewaltige Szene auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und die andere Szene, die du noch ansprechen wolltest, ich kann mir schon denken, was es ist.
Na, sag.
Nee, sag du.
Die Hotelszene,
ja.
Der sich Naoko und Jiro dann nach vielen Jahren wieder treffen. Diese Sequenz.
Meinst du die Szene mit dem Flieger oder?
Genau,
die Szene. Also getroffen haben sie sich ja vorher im Grunde schon.
Mit dem Papierflieger, den er quasi für Naoko bastelt und der auf ihrem Balkon fliegen soll und sie versucht, den zu fangen. Das ist die Sequenz, das ist die Szene im Film, wo zu 100% die Magie von Miyazaki einfach zu spüren ist. Das ist, der Zauber von Miyazaki-Film, über den wir immer wieder gesprochen haben in allen Podcasts. In dieser Sequenz kommt er in diesem Film irgendwie am allermeisten zu tragen. Habe ich jedenfalls so empfunden.
Ja, sehe ich aber auch wirklich auch genauso. Das ist eine wunderbare, wunderschöne Szene mit sehr viel Emotion, sehr viel Gefühl, aber auch sehr viel, realer Magie, wenn man das so bezeichnen möchte. Ja. Das definitiv. Dann würde ich sagen, lass uns doch jetzt zum Rock-Ranking kommen. Rock-Ranking von diesem wunderbaren Film, der wirklich überraschenderweise ein Geheimfavorit auf die vorderen Plätze ist, würde ich sagen. Oder sehen wir beide ein bisschen so? Ich habe ein paar Kritikpunkte, die habe ich schon erwähnt. Die sind leider in meine Punkte eingeflossen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall trotzdem ein Geheimfavorit.
Kann ich dir nur indirekt oder teilweise recht geben, weil für mich ist, wie der Wind sich hebt, schon immer ein absoluter Favorit gewesen. Mhm. Vom allerersten Mal gucken wusste ich irgendwie, der zählt mit zu meinen Lieblings-Ghibli-Filmen.
Das kann ich total nachvollziehen. Deswegen kommen wir jetzt auch zum VOG-Ranking. Wir bewerten wieder 1 bis 8 die Punkte in unseren Kategorien, nehmen davon den Zwischenwert und stellen das unserem persönlichen Geschmack gegenüber. Die Umsetzung, lieber Thomas, da bin ich mir ziemlich sicher, da hast du ja fast eine Standardpunktzahl.
Ja, jedenfalls, was Miyazaki-Filme angeht. Und wenn man anfängt bei Totoro oder auch, wie habe ich denn eigentlich, muss ich mal kurz gucken, Das Schloss im Himmel. Ja, das habe ich noch mit 7 bewertet. Aber ja, ab Totoro ging es dann los mit 8. Und da Miyazaki ja eigentlich in jedem Film, den er dann neu gemacht hat, noch eine Schippe draufgelegt hat, kann es gar nicht schlechter werden als 8, sondern eigentlich geht es dann immer nur noch um indirekte 9, 10, 11, eigentlich, ja. Aber da wir ja nur bis 8 gehen dürfen, bekommt wieder Wind sich hebt von der Umsetzung, wie es gemacht ist, wie diese einzelnen Sachen animiert worden sind, jeder Gras, kein CGI, sondern wirklich alles wieder mit der Hand irgendwie und alles handgezeichnet. Gerade im ersten Drittel, wie alle Menschen nur gehen. Es gibt tausende Menschen irgendwie, die einfach nur gehen. Die Ghibli-Mitarbeiter haben irgendwie auch gesagt, ja, der Film handelt vom Gehen. wie das umgesetzt worden ist, es ist einfach unglaublich. Sequenzen, die teilweise nur 2-3 Sekunden dauern, für die aber Animateure 3 Wochen gesessen haben, weil sie einfach so komplex waren. Also die Umsetzung ist der absolute Oberhammer und es sieht auch noch wunderschön aus. Also eine mehr als verdiente 8.
Ja, also auf jeden Fall. Das ist optisch eine Augenweide, das ist akustisch eine Augenweide. Da passt einfach so unglaublich viel. Auch so Kleinigkeiten, die wir gar nicht angesprochen haben, wenn man jetzt über die von den Zeichnungen spricht, die Augen der Deutschen, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, die haben ja wirklich da ihre blauen Augen. Die Augen sehen ganz anders aus, als sonst Figuren hier in diesem Film aussehen oder Charaktere oder Menschen, darf man sie ja nennen, es sind ja echte Menschen. Das ist auch schon was Besonderes. Es stimmt einfach vieles und es ist ein fast optisch perfekter Film. Fast einfach, weil irgendwie habe ich mich ja auch nicht durchringen können, die 8 Punkte zu geben, aber eine der besten 7er Punkte, die ich überhaupt in einen Ghibli-Film gegeben habe, gebe ich hier.
Ja, was war jetzt möchte ich aber schon gerne von dir wissen. Was hat gefehlt?
Ich kann es nicht beschreiben, ich kann es nicht erklären. Es ist so, es waren einige Dinge, waren dann doch irritierend, wie jetzt der Ton hat mir dann aber dann doch gefallen. Die Synchronstimme von Jiro musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, dass es mich auch hier in der Umsetzung einfach gestört hat, dass es hier wirklich auch um Krieg ging in dem Sinne und das einfach nicht wirklich so richtig thematisiert wurde, nur am Rand thematisiert wurde. Ich glaube, das ist etwas, was dann auch bei mir beim Plot, ich nehme schon mal vorweg, auch da einen Punkt gekostet hat. Muss ich einfach auch hier diesen Punkt ziehen.
Okay, gut, alles klar. Lass das einfach mal so stehen.
Aber Action gab es in meinen Augen ordentlich, und zwar auch eher ordentliche Flug-Action, aber auch nicht nur das, auch die Szene mit dem Papierflugzeug, die du erwähnt hast, ist ja, obwohl sie sehr emotional ist, auch ein bisschen actionreich. Also hier sehr viel Action, die wir sehen können. Wie viele Punkte gibst du der Action?
Ja, da war ich ein bisschen unschlüssig. Gebe ich jetzt 6 Punkte, 7 Punkte, gebe ich sogar 8 Punkte. Ich habe mich dann aber doch, weil sehr viele Sequenzen, Action-Szenen, gerade zum Beispiel immer dann, wenn ein neuer Flugzeugtyp getestet wird, und was eigentlich dann fast immer mit einer Katastrophe geendet hat, dass das Flugzeug dann irgendwie den Belastungen nicht standgehalten ist und in der Luft auseinandergebrochen ist. Das war halt repetitiv, also das wurde immer wieder gezeigt, einfach nur mit verschiedenen Flugzeugen und im Endeffekt gab es also für mich die eine Sequenz, wo Flugzeuge kaputt gehen in der Luft. Und dann halt noch das Erdbeben, was wirklich toll gewesen ist, und die Szene mit dem Papierflieger im Hotel. Eigentlich noch einiges mehr, aber nee, also ich habe dann tatsächlich dem Film, was Action angeht, nur 6 Punkte geben wollen.
Du hast im Grunde ja schon alles gesagt, die ganzen actionreichen Szenen auch erwähnt. Das mit dem Flugzeug, klar, das passiert immer in anderer Variante, aber auch das sah sehr, sehr cool aus. Aber vor allem, und das muss ich auch nochmal hervorheben, dieses optisch herausragende Erdbeben, was wirklich eine fantastische Szene war. Eine der actionreichsten für mich Szenen aus allen Ghibli-Filmen zusammengenommen. Es reicht nicht für die 8, aber ich habe hier die sieben Punkte gegeben. Hier bin ich sogar mal mehr, habe ich mehr Punkte gegeben als du in dieser Kategorie. Wie wird's beim Humor sein?
Ja, weil du halt eher so ein Action-Fan bist.
Genau. Und
ich ja nicht so. Und
deswegen hier 7 Punkte, absolut ja. Verdient. Aber Humor, da war ja, sagen wir mal so, es waren nicht sehr viele Schenkelklopfer dabei.
Nee, also wirklich viel zu lachen gab's in dem Film nicht. Aber bei der Sequenz im Hotel mit dem Papierflieger, da habe ich gemerkt, wie ich ein Dauergrinsen während der gesamten Szene irgendwie im Gesicht hatte. Und das hat mir wirklich, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da konnte ich wirklich schmunzeln. Das hat meinen Humor getroffen. Aber weil es ansonsten ein, ja, humorloser Film, kann man so sagen, gewesen ist. Aber diese Sequenz so toll war, bekommt der Film von mir 3 Punkte.
Kann ich total nachvollziehen. Auch hier liegen wir auseinander. Das ist total witzig. Oft sind wir einer Meinung, hier sind wir heute bisher nur unterschiedlicher Meinung. Ja, es ist ein humorloser Film, was ich im Film gar nicht vorwerfen will, weil es hätte ja auch nicht gepasst, wenn man hier sehr viel witzige Elemente eingebaut hätte. Würde nicht in die Zeit passen, würde nicht in die Geschichte passen. Und deshalb bei mir hier nur 2 Punkte. Ich habe nur 2 Humorpunkte vergeben, obwohl diese Szene natürlich sehr süß war, definitiv, aber war sie für mich jetzt nicht in dem Sinne lustig oder so. Oder auch hier hatte ich auch ein Grinsen, aber das war eher wirklich ein emotionales, schönes Grinsen. Deswegen, da habe ich die Punkte woanders mehr gegeben als hier. Deswegen hier nur 2 Humorpunkte von meiner Seite.
Okay, alles klar.
Der Plot, ich habe es schon erklärt, warum ich hier, ich kann es dir nehmen jetzt vorweg, nur 7 Punkte gegeben habe. Ich würde dem Film definitiv nicht vorwerfen, dass er einen Waffenbauer, so will ich es jetzt mal runterbrechen, verherrlicht. Das nicht, allerdings stört es mich ein bisschen, dass das nicht noch klarer vielleicht auch dargestellt wird. Klar, es ist ein Film über diesen Charakter, der war wahrscheinlich so und Hisa Ishii hat sich selber auch in diesen Charakter mit involviert, aber trotz allem hätte ich gerne eine klarere Stellung mal irgendwie gehabt, auch wenn es vielleicht nicht gepasst hat, aber das ist der einzige Grund, warum ich dem Plot 1 Punkt entziehe und nur 7 Punkte gebe.
Gut, ich gebe dem Plot 8 Punkte, weil ich sehe den tatsächlich so mit den Augen des Künstlers und ich kann das sehr gut nachvollziehen mit dem, dass Jiro an einem Traum arbeitet und letztendlich, wofür der Traum verwendet wird, welche Konsequenz das letztendlich hat, ist für den Traum nicht wichtig. Erst muss der Traum realisiert werden und was dann quasi mit dem Traum passiert, liegt dann oftmals sowieso nicht mehr in der eigenen Hand. Und deswegen, und ich weiß, dass Miyazaki Pazifist ist und ich weiß, dass ich Pazifist bin und ich kann das alles irgendwie trotz alledem sehr gut nachvollziehen. Und ich finde die ganze Handlung in sich eigentlich schlüssig und ich finde auch die Beweggründe, warum Jiro an diesem Flugzeug gearbeitet hat und sogar auch ein Stück weit, warum er, obwohl er weiß, dass die Zeit mit seiner Frau, mit Naoko, nur knapp bemessen ist, er trotzdem an seinem Traum weiterarbeitet, weil letztendlich, auch wenn sie sterben wird, ist es das, was ihm bleibt. Er hat quasi nur diesen Traum, ist für mich irgendwo auch nachvollziehbar. Und dann tatsächlich mit dem geänderten Schluss, dass sie zu ihm sagt, dass Naoko, seine verstorbene Frau, zu ihm sagt, lebe statt wie in der ursprünglichen Version kommen, ist für mich auch extrem schlüssig, also ist für mich ein wesentlich besseres Ende. Und für mich ist der Plot einfach in sich wirklich, wirklich stimmig und nachvollziehbar. Und deswegen gebe ich dem Film 8.
Kann ich auch total nachvollziehen. Ich glaube, bei einer Sache werden wir uns jetzt relativ einig sein, denn Joe Hisa Ishii ist hier für die Musik verantwortlich. Da weiß ich, glaube ich, schon, wie viele Punkte du gegeben hast.
Genau, da habe ich 8 Punkte gegeben, weil er hat wieder einfach einen sehr guten Soundtrack geschaffen, der die Stimmung des Films unterstützt, unterstreicht, tolle, nachvollziehbare Melodien und Songs. Aber wie gesagt, bei Soundtracks wie bei Ponyo oder bei Totoro, die ja eigentlich von mir eine 9 bekommen haben oder sogar eine 10, aber das geht ja nicht, geht's nicht anders, als jetzt auch, wie der Wind sich hebt, ihm eine 8 zu geben.
Das, wie gesagt, das war mir klar. Auch ich kann das ja jetzt vorwegnehmen. Auch ich habe hier die 8 Punkte natürlich gegeben. Einfach, weil der Score, der Soundtrack von Tsuhisa Ishii den Film auch so unglaublich bereichert. Passt so gut hier in diesen Film. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, ein paar einzelne Songs, die ich auch nochmal hervorheben möchte. Der eine Song, der später gesungen wird von da in einem Hotel.
Ach so, ja, im Hotel. Ich dachte, okay. Mhm.
Den meine ich zum Beispiel. Das war auch was Schönes, was Besonderes. Definitiv hat das Spaß gemacht. Und auch zu erwähnen, als man dann in Dessau als die beiden spazieren gehen, hört man, glaube ich, so ein Klassikstück oben in einem Fenster. Und das ist ein Ausschnitt aus meiner Lieblingsklassikstück oder aus der Winterreise von Schubert. Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan der Winterreise. Gerade hier der Leiermann, eines, wenn nicht sogar mein lieblingsklassisch gesungenes Stück überhaupt. Und das finde ich schön, dass man das auch hier nochmal kurzzeitig zumindest hört oder kurz darüber spricht. Das hat mir sehr gut gefallen. Deshalb hier von mir ganz klar die 8 Punkte.
Ja. Und zumal auch der Credit-Song ganz am Ende von Yumi Matsutoya ist auch erwähnenswert. Kondensstreifen heißt der, auf Deutsch übersetzt. Ein ganz, ganz fantastisches Lied. Vielleicht ein bisschen früh 80er Jahre mäßig vom Sound her, aber ansonsten von der Melodie ein ganz tolles, sehr emotionales Stück. Und die, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber die Yumi Matsutoya, die hat ja schon 2 Songs für Ghibli-Filme beigesteuert. Und zwar bei Kikis Lieferservice. Mhm. Das ist, glaube ich, das Ending, der Ending-Song und der Opening-Song. Der ist auch beides von ihr.
Ja, auch dann eine Person, die wir öfters jetzt auch bei Ghibli jetzt schon gehört haben. Ich bin ja nicht der größte Kiki-Fan. Vielleicht muss ich jetzt aus heutiger Sicht den Film nochmal schauen. Vielleicht würde ich ihn dann wahrscheinlich anders nochmal bewerten. Glaube ich wirklich sehr, dass ich den Film jetzt weiter
einstufe. Kiki ist ja bei dir fast auf dem letzten Platz.
Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Irgendwie habe ich zu viel Bibi da drin, glaube ich, damals gesehen. Aber wir reden jetzt heute nicht über Kiki oder Bibi. Wir reden über, wie der Wind sich hebt. Wir reden über den Heulsusen-Faktor. Denn das war ein Film, der Krieg, wieder während des Krieges, zwischen den Kriegen, das Erdbeben, das große Erdbeben, sehr viel Schicksal, sehr viel Trauer, Tuberkulose, alles Themen, die mich tatsächlich sehr runterziehen. Ich so Filme eigentlich nicht so wirklich mag, obwohl sie sehr, sehr gut sind. Aber ich bin gespannt, wie es bei dir ist, wie viel Tränen du vergossen hast.
Die Tränen sind nicht zu zählen gewesen. Es gab bestimmte Sequenzen. Es gab die Sequenz, wo Jiro und Naoko ganz schnell, ganz spontan heiraten und diese Hochzeitszeremonie, wie die dargestellt worden ist. Dann letztendlich die Szene, wo Naoko quasi schon im Sterben liegt und nicht die Hand loslassen möchte von Jiro. Die Szene am Ende, die Traumsequenz, die abschließende Traumsequenz plus der Ending-Song. Ich war so fasziniert von all diesen Szenen, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Tränen geflossen sind. Ich habe nur anschließend gemerkt, dass alles klitschnass ist. Ja. Deswegen, ich muss das dann immer noch im Vergleich setzen mit den letzten Glühwürmchen und dem Heulsusen-Faktor der letzten Glühwürmchen, der einfach unübertroffen einfach eine 8 bekommt. Es geht nicht anders. Und im Vergleich dazu, ich wünschte, ich hätte eine 8 geben können, aber ich habe nur eine 7 gegeben.
Ich kann das auch verstehen, ich verstehe das total, aber ich begründe das so, wie du das auch immer machst, mit wenn du sagst, hier, du würdest bei anderen auch 10, 11, 12 Punkte geben. Glühwürmchen hat natürlich einen Heulsusen-Faktor von 80. 180 wahrscheinlich sogar. Aber hier, diesem Film, alle die Themen, die ich angesprochen habe, die Themen, die du auch jetzt nochmal erwähnt hast, sind alles Themen, die für mich ausreichen, auch hier die 8 Punkte zu ziehen. Damit komme ich auf einen Gesamtwert von 6,5. Wie sieht es bei dir aus?
Da liege ich ein bisschen drüber. Ich bin bei 6,7.
Mein persönlichen Geschmack, ich habe es schon auch jetzt mehrfach erklärt, der Film ist fantastisch, ein wunderbarer Film, einer der besten Ghibli-Filme überhaupt, aber ich kann hier nicht die 8 Punkte geben, aus den bekannten Gründen, deswegen gibt es von mir hier 7 Punkte.
Ja, und für mich war halt schon beim ersten Mal gucken, vom Wie der Wind sich hebt, klar, dass das einer meiner absoluten Ghibli-Favoriten ist. Und deswegen kann ich ja nur 8 Punkte geben, was den persönlichen Geschmack angeht.
Macht bei mir 13,5 und einen 7. Platz. Und bei dir?
14,7 und den 4. Platz.
Eine Gesamtpunktzahl, lass mich geschwind rechnen, 28,2. Das macht eine Gesamtplatzierung von, lieber Thomas?
4.
Das ist der 4. Platz. Wir haben es
doch gesagt. Und das hat er auch verdient. Und ich hätte jetzt fast gedacht, dass er es gar nicht schafft, nach deiner Bewertung. Aber trotzdem haben wir es hingekriegt mit der 4.
Ja, auf 1 immer noch die Glühwürmchen, auf 2 ist es dann Totoro. Nee, auf Totoro ist auf 3. Nee, auf 2 ist natürlich Ponyo.
Ponyo.
Totoro. Und dann auf 4 jetzt schon wieder Wind sich hebt. Also ein Film, der ganz oben mitspielt. Krass. Und
ja.
Freue mich auch.
Ich finde, der Film hat absolut verdient. Ich glaube, viele unserer Hörer werden das teilweise unser Ranking nicht nachvollziehen können, weil für die halt Prinzessin Mononoke und das wandelnde Schloss eigentlich die ersten beiden Plätze belegen. Und wir haben inzwischen das wandelnde Schloss auf Platz 6, Chihiros Reise ins Zauberland auf Platz 5 und Prinzessin Mononoke auf, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Platz 12. Oh Gott.
Relativ weit hinten. Aber egal, das ist halt so, es ist ein persönlicher Geschmack, den wir einfließen lassen. Noch 3 Episoden und dann kommt natürlich die neue Nummer 1, Aya und die Hexe. Das ist sicherlich ein Film, der ganz oben mitspielen wird. Ich habe mich immer noch nicht getraut, ihn mir anzuschauen. Nur ein paar Ausschnitte bisher.
Ich habe jetzt letzte Woche die Blu-ray bekommen.
Okay.
Ich werde dir den dann mal geben müssen, damit du dir den auch anschaust.
Ja, der ist ja auch erst letzte Woche tatsächlich, also vor Aufnahme, unserer Aufnahme auf Blu-ray herausgekommen. Herauskommen in 2 Wochen wird wieder unser Podcast World of Ghibli. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns, wenn ihr könnt. Facebook und Instagram nicht zu verachten. Auch da haben wir mittlerweile über 3000 Follower, ja, zusammen.
Ja.
Über 3000 Follower, fast 4000 mit Instagram zusammen. Also es läuft, folgt uns, bewertet uns. Seid wieder dabei in 2 Wochen, wenn es heißt World of Ghibli. Wir sprechen über
Prinzessin Kaguya, die Legende der Prinzessin Kaguya.
Genau, Takahata kommt zurück und wir sind auch wieder da in 2 Wochen. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite
Thomas van de Scheck.
Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Abschlussworte gehören dir.
Und ich sag Kondone Minasan, bye bye.